Jeden Abend beobachte ich, wie die Sterne am Himmel stehen. Und letztes Mal, da habe ich ein seltenes Ereignis entdeckt. Weil da sind zwei Sterne so nah beieinander gewesen, dass es ausgesehen hat wie einer. Und der eine Stern war der Stern der Könige gewesen. Und der andere der Stern der Juden. Und ich wusste, wir müssen nach Jerusalem, weil da wird ein neuer König kommen. Und so sind wir losgegangen, im Palast. Hey, und hast du schon mal einer Frau zur Schwangerschaft gratuliert, die gar nicht schwanger ist? Ja, genau, so ist es uns gegangen beim Herodes. Ich wollte nur noch weg. Ich habe mich noch nie so geirrt. Aber eigentlich habe ich mich gar nicht geirrt. Es ist einfach alles viel anders gekommen. Oh, mein Kamel. Ich erzähle dir am Sonntag mehr. Nicht verpassen.
Ich habe meinen Freund noch nie so aufgeregt erlebt. Ich meine, ich habe das Sternenbild auch gesehen, aber ich habe doch nicht gewusst, was das bedeutet, bis er es mir gesagt hat. Und als er mich dann gefragt hat, ob ich mit ihm auf Jerusalem kommen wollte, konnte ich nicht Nein sagen. Ich meine, der tritt von einem Fettnäpfchen ins andere. Den kann ich nicht allein lassen. Ja, und nicht mal an Geschenke hat er gedacht. Ich bin dann los und habe sie besorgt. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wenn ich dort schon gewusst hätte, dass ich selber froh bin um das. Ich meine, wir sind in einen Stall gekommen, das hat gestunken dort drin. Ja, ihr habt richtig gehört, in einen Stall. Ah, ich habe gerade den Weihrauch ausgepackt und angezündet. Die haben einfach nichts gehabt. Mit der Myrrhe haben wir dann gerade den Kleinen können einsalben. Und so wie ich gehört habe, haben sie Gold dann auch können brauchen, um auf Ägypten zu flüchten. So, jetzt habe ich also langsam genug gequatscht. Die ganze Geschichte gehört ihr dann am Sonntag. Nicht verpassen.
Scheinbar gibt es Leute, die haben Angst im Dunkeln. Die verschrecken wegen dem kleinsten knacksenden Ästchen. Da kann ich nur schmunzeln. Ich verbringe seit ich klein bin jede Nacht draussen. Da gibt es Schlimmeres als knackende Äste. Aber was ich in dieser Nacht erlebt habe, das werde ich nie mehr vergessen. Hey, es war so hell, gewesen, so blendend hell. Was vorbei war, habe ich gedacht, mein Feuer sei ausgegangen. Aber es war nicht ausgegangen. Gewesen. Ich habe es einfach nicht mehr gesehen. Hey, kannst du dir das vorstellen? Es war so blendend hell, gewesen, dass sogar das Feuer dunkel ausgesehen hat. Im ersten Moment hatte ich panische Angst. Gehabt. Und nachher habe ich mich so sicher gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Aber ich erzähle dir gerne mehr. Am nächsten Sonntag. Nicht verpassen.
Am Abraham oder am Jakob ist ein Engel begegnet. Wahrscheinlich fallen dir noch andere Namen ein. Vielen wichtigen Menschen in der Geschichte von Gott sind Engel begegnet. Weißt du, wie ich heiße? Nein, du hast keine Ahnung. Aber für mich hat sogar ein Engel Chor gesungen. Ja, das ist erstaunlich. Ich kenne keine zweite Geschichte von einem Engelchor. Es kommt der König auf die Welt, in einem Stall, und verraten wird das einzige ein paar unbedeutende Hirten von einem ganzen Chor von Engeln. Vielleicht kennst du meinen Namen nicht, aber heute weiss ich, für Gott bin ich nicht unbedeutend. Das ist eine verrückte, fast unglaubliche Geschichte. Wir erzählen dir die ganze am Sonntag. Nicht verpassen.
Ich fühle mich gerade unglaublich.
Mir geht es gleich. Ich hätte nie gedacht, dass wir so etwas mal erleben. Wir haben gerade den Messias gesehen.
Ja. Hey, und stell dir vor, wenn der mal König ist, Dann können wir sagen, den kennen wir, seit er ein Baby ist.
Das, was wir da gerade gesehen haben, das wird die ganze Welt auf den Kopf stellen. Wir müssen das so schnell wie möglich allen erzählen.
Nein, spinnst du? Das darfst du nicht.
Hä, wieso nicht?
Ja, was willst du sagen? Wir kommen gerade aus einem Stall, dort liegt ein Baby.
Ja.
Und das ist der Sohn von Gott.
Ja.
Und singende Engel haben uns das erzählt.
Ja, genau.
Das glaubt es kein Mensch. Also, wer sind wir schon? Gott hat sicher andere Wege, um das zu verkünden. Das ist für uns einfach eine Schuhnummer zu gross.
Das heisst, du hast den Engel nicht gesehen?
Ja, natürlich habe ich den gesehen.
Ich weiss doch auch nicht, wieso die Engel ausgerechnet für uns gesungen haben. Aber das muss ich ja nicht wissen. So hat es Gott willen, so hat er es gemacht. Und ich will es allen erzählen. Und entweder du kommst mit oder ich gehe halt alleine.
Also gut, ich komme mit.
Hey, warte mal. Bist du auch gerade so verwirrt wie ich? Sind wir jetzt gerade echt in einem Stall gewesen, um eine neue Königin zu ehren?
Ja.
Das ist einfach so anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, ich habe schon viel Verrücktes mit dir erlebt. Aber das hier, das tut jetzt einfach echt alles.
Ja, ich bin auch verwirrt. Aber ich habe keine Zweifel. Meine Berechnungen, die stimmen.
Ja, das hast du beim Herodes auch schon gemeint.
Aber das ist genau der Punkt. Okay, das mit dem Herodes, das war ein Fehler. Aber wie gesagt, ich habe keine Zweifel. Meine Berechnungen, die haben gestimmt. Das war ein König.
Ist gut, ich vertraue dir. Also gehen wir und erzählen zum Hero.
Nein! Das dürfen wir nicht.
Ja, aber der Herodes, er hat es uns befohlen.
Ich habe eine Stimme im Traum gehört, die uns verbietet, zum Herodes zurückzugehen.
Ja. Ja, aber was ist, wenn er uns verwünscht?
Wird er nicht. Wir nehmen einfach einen anderen Weg.
Ja, aber jetzt haben wir die ganze lange Reise gemacht. Und wir können es nicht mal irgendjemandem erzählen gehen.
Los, wir sagen es einfach jetzt noch niemandem. Aber ich bin mir sicher, das, was wir erlebt haben, das wird mal Geschichte schreiben.
Also gut, dann gehen wir.
Was ja so faszinierend ist an dieser Weihnachtsgeschichte, wir haben ja gerade ein kurzes Theater gesehen, das ist, dass Gott sich zwei völlig unterschiedliche Gruppen aussucht, um ihnen mitzuteilen, dass sein Sohn auf die Erde kommt und soll als Messias der Befreier oder der Heiland werden von dem Volk Israel. Wir möchten die beiden Gruppen ein bisschen analysieren und ich mache das als der, wo die drei Könige oder die Sterndeuter repräsentiert und der Alan, passend halt auch zu seiner Vergangenheit, er wird uns die Hirten näher bringen. Wer sind das überhaupt gewesen? Also in den gängigen Gesprächen redet man immer von diesen drei Königen. Aber was sagt die Bibel darüber? Könige sind sicher nicht gewesen. Das griechische Wort, das wir in der Bibel lesen, ist das Wort Magoi, Magier. Jetzt musst du aber wissen, in der Antike hat es wie zwei Gruppen von Magiern. Auf der einen Seite hat es die klassischen Magier gegeben, die wir heute kennen, so schwarze Magie, weiße Magie oder ein paar coole Zaubertricks. Auf der anderen Seite sind Magier aber auch Seher gewesen. Leute, die vorausgesehen haben und das teilweise nicht nur irgendwie mit einer seherischen Gabe, sondern aufgrund von ganz auch wissenschaftlichen Methoden. Und in Babylon, zu dieser Zeit, war es ein grosses Zentrum der Sterndeuterei. Babylon war bald die Hauptstadt von einem Weltreich, von dem sogenannten Babylonischen Reich. Zur Zeit von Jesus war Babylon nicht besonders wichtig. Aber es war nach wie vor ein Zentrum der Sterndeutung. Man hat Sternkonstellationen betrachtet. Man muss sich jetzt das weniger vorstellen wie Astrologie, also irgendwelche Horoskope, sondern mehr wie Astronomie, also es war eine faustdicke Wissenschaft. Beispielsweise hat man die Sterne betrachtet, um herauszufinden, wann es Überschwemmungen gibt. Bagdad ist, Babylon, oder heute ist ja das die Nähe von Bagdad, ist zwischen Euphrat und Tigris im Zweistromland. Das hat zwei grosse Flüsse und darum hat man versucht zu deuten, wann kommt denn die nächste Überschwemmung. Und so hat man eine wissenschaftliche Art von Sterndeutung betrieben. Und das sind auch die Männer, die wir hier lesen. Das sind nicht irgendwelche Könige gewesen, das sind aber sehr wohl sehr reiche, einflussreiche Sterndeuter gewesen, vermutlich auch aus einer Priestersippe. Und dann lesen wir in Matthäus Kapitel 2, Vers 1 und 2, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Also da sind die Sterndeuter zusammen gewesen, eben die Magoi, die Magier. Und irgendwann haben die eine Sternkonstellation gesehen und haben gesagt, das muss ein ganz wichtiger neuer König sein. Woher wissen die das? In der jüdisch-christlichen Tradition geht man davon aus, dass das zurückgeht auf den Prophet Daniel. Der Daniel ist ein Prophet vom Alten Testament, der eben sehr einflussreich und wichtig ist für das Babylonische Reich und in seinem Buch in der Bibel bereits sehr genau wie Vorhersagen gemacht hat, wie sich die Weltgeschichte wird entwickeln. Und wir vermuten, dass der Prophet Daniel auch bereits eine Sternenkonstellation vorausgesagt hat, wo bei dieser Konstellation das Zeichen ist, dass der versprochene Messias auf die Erde kommt. Wie auch immer, sicher wissen wir es ja nicht, aber die Sterndeuter, die Weisen, die haben das gesehen, die haben ihre Kamel gepackt und sind etwa 800 Kilometer auf Jerusalem geritten. Und wenn wir jetzt die zwei Gruppen anschauen, wo Gott erschienen ist, dann haben wir die Hirten. Und die Hirten, Alan wird dann mehr sagen, die haben eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Also die sind irgendwo auf dem Feld gewesen und plötzlich kommt der Engel und dann der ganze Chor. Und das ist total übernatürlich. Bei den Sterndeutern ist es mehr über die Wissenschaft gegangen. Die haben sich mit der Wissenschaft auseinandergesetzt und Gott ist ihnen irgendwo begegnet in der Wissenschaft. Und das hat mich dann erinnert an mein Studium. Ich bin auch ein Mann, ich habe den christlichen Glauben und ich bereits von Kindesbein, von meinen Eltern mitbekommen, aber ich hatte auch so eine Zeit, wo ich wissen musste, ja, stimmt der, verhebt der auch wissenschaftlich. Und dann ich habe Haufen Bücher gelesen in die Richtung. Und das Buch, das mir fast am meisten geholfen hat, es sieht fast ein bisschen esoterisch aus, gell? Ist aber wirklich ein wissenschaftsfaktisches Buch. Jesus von Nazareth, Tatsachen und Argumente für die Wahrheit der Evangelien. Da kannst du dann durchgehen und dann hast du zuerst mal alle ausserbiblischen Quellen für Jesus. Also nicht nur, was sagen Christen über Jesus, sagen die Juden, was sagen die Römer über Jesus. Dann weltliche Schriftsteller zur Zeit der Antike. Dann hast du Indizien aus der Archäologie, Indizien aus der historischen Geografie, Zuverlässigkeit der Auferstehungsberichte und so weiter und so fort. Und so Bücher haben mir geholfen, meinem Glauben ein tieferes Fundament zu geben. Und was wir hier haben, ist eine Gruppe von Sterndeutern, die in ihrer Wissenschaft den Messias entdeckt und Kamel nimmt und reist. Und dann haben wir die Geschichte vorhin kurz gehört. Sie gehen dann zum Herodes, weil sie denken natürlich, der König muss ja irgendwo im Palast sein. Dort ist er aber nicht, bis sie dann merken, hey, der König, der ist eben in einer Futterkrippe irgendwo, oder vermutlich sind sie ein bisschen später gekommen als die Hirten. Heute nicht mehr unbedingt da, dass sie gleichzeitig gekommen sind, aber sie haben ihn dann irgendwo gefunden in Bethlehem. Und was auch noch spannend ist, das lesen wir dann im Vers 11, sie gingen in das Haus, eben wie gesagt, nicht mehr in den Stall, nicht mehr in die Krippe, sondern dann später ins Haus und fanden dort das Kind und seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie haben drei Geschenke mitgenommen. Aufgrund von diesen drei Geschenken kommt vermutlich eben die Legende, dass es genau drei gewesen sind. Man hat übrigens zweimal Reihen gefunden. Das eine in der Katakombe, in so christlichen Grabmälern, und das andere in einer ganz alten Basilika, also in einer alten Kirche, wo man eben Darstellungen, Zeichnungen gesehen über die Sterndeuter. Einmal waren es 4 Männer, einmal 8. Aber nie waren es 3, wie wir heute davon ausgehen. Aber ist ja nicht so wichtig. Was sie auf jeden Fall mitgebracht haben, sind 3 Geschenke. Ich habe hier Bilder mitgenommen für jedes Geschenk. Das erste ist mal Gold. Und wenn wir die Geschenke anschauen, dann merken wir etwas Interessantes. Die Sterndeuter, die haben nicht nur begriffen, dass da ein wichtiger König kommt, die haben in ihrem Geschenk bereits etwas vorangekündigt. Sie haben wie schon bereits eine Sicht gehabt, was denn das kleine Baby dann später wird bewirken. Erstens mal, sie haben Gold geschenkt. Gold, das bedeutet, du wirst ein König. Gold findet man in den Palästen, Gold findet man bei den Königen. Das Zweite, sie haben Weihrauch geschenkt. Im Alten Testament im Tempel hat man jeden Morgen und jeden Abend ein Räucheropfer gebracht. Und das Räucheropfer, das war eine Zusammenstellung aus verschiedenen Gewürzen. Und Duftstoff und so das Hauptgewürz war der Weihrauch. Also mit dem haben sie gesagt, das Kind wird auch ein Priester werden. Es ist ein König, es wird auch ein Priester. Und das Dritte ist Myrrhe. Ich meine, wer bringt schon als Geschenk Myrrhe, oder? Wir haben gerade heute Nachmittag auch ein Geburtstagfest gefeiert und wir haben Moscato getrunken und Rimus. Ich meine, das ist schon ein klassisches Geschenk, aber Myrrhe bringst jetzt nicht unbedingt als ein Geschenk. Aber was ist denn mit dieser Myrrhe? Es ist noch interessant, wo dann Jesus stirbt mit 33 Jahren auf Golgatha und sein Leichnam wird abgenommen, dann wird er einbalsamiert, sein Leichnam, mit einer Salbe aus Myrrhe. Also die Weisen, die Sterndeuter, die haben auch bereits vorausgesagt, wie oder auf welche Art, dass Jesus wird balsamiert werden. Du siehst, sie haben in dieser wissenschaftlichen Forschung nicht nur gemerkt, wo das Kind auf die Welt kommt, sondern sie haben bereits so wie prophetisch etwas das Kind hineingelegt, das gesagt hat, du bist ein König, du wirst ein Prophet, du bist ein König, du bist ein Priester und du wirst ein Opfer bringen für uns alle. Das war die Sicht jetzt mal von diesen Weisen, von den Sterndeutern. Und Alan nimmt euch jetzt mit in ganz eine andere Welt, in die Welt der Hirten. Ich mache es mir bequem auf meinem vornehmen Stuhl.
Ja, danke vielmals, Joel alias Stern, Sternwanderer, will ich sagen. Sterndeuter. Was ich mit Hirten zu tun habe, ist eigentlich lediglich, dass ich Lamm sehr gern habe. Genau, das kann ich jetzt assoziieren mit mir als Hirte. Aber an dieser Stelle auch ein grosses Danke nicht nur für all die Clips vom Theaterteam im Vorfeld, um sich lustig zu machen, sondern auch für die Kostüme. Und abgesehen vom Hals, der da ein bisschen knapp ist, super, aber vielleicht ist es ein guter, rede ich nicht zu lang, oder? Auf alle Fälle, wie gesagt, in dem einen von diesen coolen Pre-Clips, die wir gesehen haben dieser Woche, um eben lustig zu machen auf heute, hat dann auch die Hirtin gesagt, dass sie, wo sie die Engelsschar gesehen hat, dass sie einerseits erschreckt war, panisch, und auf andererseits derart geborgen, wohl gefühlt. Und ich glaube, es ist etwas, wo das Jahr vielleicht wie ein Fuß aufs Auge passt. In dem Jahr, was so verrückt ist, wo alles so anders ist. Wo ich schon von Mengen gehört habe, hey, das Jahr ist so speziell, es ist so herausfordernd, so anders. Und auch die Weihnacht ist so anders. Vielleicht panisch. Vielleicht ein bisschen panisch. Vielleicht ein bisschen unsicher oder ängstlich oder nicht so recht, wie auch das nächste Jahr kommt. Weil nächstes Jahr nicht einfach fertig oder weg. Und gleichzeitig merkst du gleich vielleicht auch eine gewisse Geborgenheit. Erstens mal, weil vielleicht der Konsum, der sonst uns so im Griff hat, irgendwo durch auch runtergefahren ist, was ja sein Gutes hat irgendwo durch. Oder vielleicht in all diesen Stürmen, du merkst, hey, es gibt einen Anker, wo du dich festheben kannst. Und dass es wirklich auch diesem Jahr, Weihnachten, eben einerseits vielleicht mit gewisser Unsicherheit, Angst verbunden ist, aber vielleicht auch mit einer Geborgenheit. Und das ist mein Wunsch und unser Anliegen auch. Wie soll man den ganzen Aufwand machen, dass wir die Geborgenheit auch aufzeigen können, wo Gott möchte geben. Das Spektakel von den Engelschor. Es ist ja gesagt worden in den Pre-Clips, dass das eigentlich der einzige Ort ist, meiner Meinung nach auch, wo eine ganze Engelschar den Leuten begegnet. Nur ein Engel, der etwas sagt, sondern ein ganzes Konzert von x Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden von Engeln, wissen es nicht. Also man hat diesen Hirten ein riesiges Gewicht gegeben. Und das ist nicht für ungefähr. Ein anderer Satz, der gerade vor ein paar Minuten gesagt worden ist, ist, hey, ich glaube, vielleicht sind wir als Hirten für Gott eine Schuhnummer zu klein. Und das ist nicht einfach nur, ja, wieso wollen wir es nicht reinnehmen oder so. Das hat viel mit den Hirten zu tun, dass sie der Stand, wovon ich vorwegnehmen kann, sehr, sehr niedrig war. Vielleicht hast du auch schon über dich gedacht, hey, für das bin ich eine Schuhnummer zu klein. Für diesen Job, für die Ausbildung, für die Beziehung, für das Leben. Und denkst, ja, der kann das, der ist besser, der ist erfolgreicher, ist attraktiver und so weiter und so fort. Aber das ist für mich eine Schuhnummer zu gross. Aber ich habe manche Jahre in meinem Leben das Gefühl gehabt, und auch irgendwo innerlich gewusst, hey, nein, das ist zu gross für mich, ich traue mir das nicht zu, ich kann das nicht. Aber wenn die Geschichte von Weihnachten etwas zeigt, ist, dass Gott vom Himmel runtergekommen ist auf die Welt, in unsere Welt, in deine und in meine Welt. Ganz unabhängig, ob Sterndeuter, vornehme, reiche Männer oder ganz arme, gesellschaftlich unbedeutende. Das ist die Geschichte von Weihnachten, dass der Sohn Gottes, der den besten Palast verdient hätte, bereit war, in einem Stall oder in einer Höhle geboren zu werden, in einer einfachen Futterknippe niedergelegt zu werden und als ganz gewöhnlicher Bauarbeiter, also Zimmermann, einfach seit den ersten 30 Jahren aufzubauen. Das ist die Geschichte von Jesus. Jetzt wollen wir aber anschauen von diesen Hirten, genau, wie war ihr Stand ganz konkret gewesen? Ich habe vier Punkte definiert, wieso eben die Aussage, sie sind schon nur zu klein, eben leider irgendwo durch eine gewisse Wurzel hat. Weil erstes Mal waren Hirten Aussenseiter. Ganz klar Aussenseiter, weg am Rand der Gesellschaft. Sie waren in der Regel auch sehr arm, also eigentlich besitzlos. Nicht nur arm und besitzlos, sondern auch sehr oft auch kein Heim gehabt. Also eigentlich wohnortslos. Sie sind einfach umgezogen, dort wo die Schafe waren, waren die Hirten. Lukas beschreibt im Vers 9 vom 2. Kapitel, dass die Hirten in dieser Nacht, dass die Hirten mit diesen Schafen gelebt haben, an dieser Weide, wo sie waren. Also nicht einfach nur 8 Stunden ausgestempelt und wieder zurück, so Life-Work-Balance, vielleicht ein paar Minuten über Stunde geht jetzt noch oder Weihnachten, sondern sie waren permanent dort, haben geschlafen und gehütet. Und das für ein Butterbrot. Aber fast das Härteste vom Ganzen ist, dass sie durch das, dass sie permanent bei den Schafen gewesen sind und auch der Ruf von dem Job, Bezahlung auch sehr schlecht war, sind sie vom gesellschaftlichen und religiösen Leben eigentlich wie weg gewesen. Das gesellschaftliche und religiöse Leben hat sich damals in den Städten, in den Dörfern, in den Siedlungen abgehalten. Die Hirten aber sind nicht mehr im Hirten gewesen. Die haben nicht mehr geschaut, es war ein Feld draussen. Ein Teufelskreis. Dass sie nicht können, gesellschaftlich und religiös sich hineingeben. Und gerade für die damalige jüdische Zeit, wo die Gesellschaft und religiöses Miteinander noch wichtiger war als vielleicht heute in 2020, wo man sagt, ja, ein bisschen Abstand ist gut, ein bisschen für sich sein ist gut, ein bisschen selber so seinen Weg zu Gott finden, ist auch mega gut. Das war damals viel weniger ausgeprägt gewesen. Wer nicht in der Gesellschaft und in dem religiösen Setting war, der war ein Aussenseiter gewesen. So wie die Hirten. Aber genau zu ihnen sagt er, hey, ihr seid die Allerersten, die zu mir kommen können. Und das ist wirklich etwas, was so schade ist, was so traurig ist, dass, weil die Hirten eigentlich sehr einen guten Ruf hatten. Gott hat den Hirten, wenn man im Alten Testament schaut, mehrere sehr ermutigende und starke Bibelstellen niedergeschrieben. Und Jesus selber sagt in Johannes Kapitel 10, ich bin der gute Hirte. Der Hirte war eigentlich ursprünglich ein guter, ein ehrbarer, ein würdiger Job. Aber durch die Jahrhunderte ist es immer mehr gestohlen worden. Die Identität ist geraubt worden. Und so möchte ich dich und mich herausfordern, dort, wo vielleicht deine Zuversicht, dort, wo deine Hoffnung, dort, wo dein Glauben, dort, wo deine Beziehung mit Gott irgendwo durch und auch korrumpiert, also sogar gestohlen worden ist, deine Freude gestohlen worden ist, dass wir uns zurückerinnern, dass wir gemacht sind als Kinder Gottes, als geliebte, geschätzte Kinder Gottes und dass nichts uns im Weg steht, von dieser Zuversicht zu wissen, wir sind geliebt von Gott, wir sind freigesetzt von dem wunderbaren Gott. Was ich mir auch in meinen jungen Jahren auch sagen musste, dass Hey, ich bin wunderbar, ich bin geliebt von Gott und das kann mir niemand rauben. Ganz eine wichtige Message, die die Hirten haben dürfen begreifen und dürfen merken. Und sie setzen nachher auch um. Das ist das, was ich nachher entlassen will. Im Vers 15 bis 16, wie reagieren sie nachher auf den Engelschor? Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machen sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Ich habe das Wort sofort fett markiert, einfach zum Aufzeigen. Wenn du heute die Stimme von Gott hörst, dann setz um. Wenn du heute etwas hast, wo du merkst, hey, da ist dir etwas geraubt worden, da ist eine Stimme die dich immer wieder sagt, hey, nein, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, wer bist du schon? Dass du das als Lüge kannst demaskieren und sagen, ich nehme das nicht an. Ich würde mich heute gerade neu, gerade wo ich bin, ob vor dem Livestream oder auch da innerlich sagen, Gott, ich will den Schritt wieder sofort auf dich zumachen. Bevor wir hier zum zweiten Teil kommen von unserer Predigt, werden wir jetzt zum Genuss kommen von einem zweiten Theaterstück.
So, hast du alles zusammen für Weihnachten?
Ja, schon. Aber du, was bringt's?
Wie meinst du das?
Ich habe ein riesen Fest geplant für Weihnachten. Und jetzt? Mhm. Es darf einfach niemand mehr kommen. Aber du, ja, wie läuft es eigentlich bei dir?
Was soll schon laufen? Ich beliefere Edelrestaurants mit meinen Delikatessen. Ah, die haben ja alle zu. Mein Umsatz ist komplett eingebrochen.
Im Moment ist einfach alles anders.
Ich hasse Weihnacht.
Wieso?
Ja, da benehmen sich immer all so geschwollen und nett. Weihnacht, das Fest von der Liebe. Dabei, wir werden noch weniger beachtet als sonst.
Weihnacht ist auch für die, die sich's leisten können. Da gehören wir nicht dazu.
Hoffentlich gibt's da etwas Warmes.
Hey, ich habe gehört, da hat ein neues Restaurant eröffnet. Der Sternenblick. Das klingt edel. Ich gehe, glaube ich, ein paar Mistel vorbeibringen. Vielleicht ergibt sich ja noch ein Geschäft. Kommst du mit?
Ja, voll. Wieso eigentlich nicht?
Ja, da.
Was meinst du, irgendwo dort hinten?
Da müsste es eigentlich sein.
Ja.
Entschuldigung, ist das Restaurant Sternenblick? Was ist jetzt da dran so lustig?
Willkommen im Restaurant Sternenblick. Das da ist eine Gassenküche.
Das ist glaube nicht das, was Sie erwartet haben. He?
Das war der zweite Teil von unserem Theater. Und du hast gemerkt, im ersten Teil haben wir die zwei Welten getrennt. Hirten und die Weisen, die Sterndeuter. Und im zweiten Teil haben wir sie zusammengebracht, übertragen auf die moderne Welt. Und das ist also das Interessante, das Faszinierende an dieser Weihnachtsgeschichte, dass die zwei Welten zusammenkommen. Wie man es bereits gehört, auf der einen Seite die Hirten, die auf dem Feld sind, Aussenseiter, wenig Gewicht in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite die weisen Sterndeuter, Priesterstamm, reich, einflussreich. Und wenn uns die Weihnachtsgeschichte etwas zeigt, dann das, dass Jesus für alle gekommen sind. Sowohl für die Hirten, wie auch für die Sterndeuter. Sowohl für dich, wie auch für mich. Und der Paulus, der schreibt mal in einem Vers an eine der ersten Gemeinden von der christlichen Zeit, schreibt er Folgendes. Was diesen neuen Menschen betrifft, mit neu ist gemeint ein Mensch, der Jesus nachfolgt, der getauft ist, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, un- ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Und wenn man das so liest, Paulus hat vermutlich auch nicht Hirten und Sterndeuter im Hinterkopf gehabt, aber wir können es fast meinen. Die Juden, die Hirten, die Griechen, nicht Griechen, aber Heiden, nicht Juden, die Sterndeuter. Beschnitten, die Hirten, unbeschnitten, die Sterndeuter. Ungebildet, die Hirten, gebildet, die Sterndeuter. Sklaven, vielleicht nicht gerade Sklaven, aber schon fast ähnlich, die Hirten. Und die freien, wohlhabenden, reichen Bürger, die Sterndeuter. Und du merkst, in den ersten Gemeinden, die Paulus beschreibt, sind die Menschen zusammen in der gleichen Kirche. Da war der Sklave in der gleichen Kirche wie sein Herr. Da sind Frauen und Männer zusammen in der Kirche. Da sind Griechen und Juden zusammen in der Kirche. Und die erste Gemeinde, die erste Kirche hat das zusammengebracht und hat ein Gleichgewicht geschaffen zwischen all diesen Leuten. Und das ist das, oder einer von diesen Punkten, die uns die Weihnachtsgeschichte lernt. Egal ob Hirt oder Sterndeuter, Jude oder nicht Jude, beschnitten oder unbeschnitten, Bild oder unbildet, Jesus ist für dich und für mich und für uns alle gekommen.
Genau, und was mich auch fasziniert ist an Weihnachtsgeschichte, also ein weiterer Punkt, dass Gott möchte entdeckt werden. Die Hirten hatten nicht die Möglichkeit, eine zweijährige Reise oder eine einjährige Reise zu machen, so wie die Weisen. Sie hatten Finanzen, sie hatten Zeit, sie hatten Möglichkeiten. Die Hirten konnten nur schnell über den Platz, über das Feld können. Aber Gott ist wichtig, dass er von den Hirten wie auch von anderen Menschen erlebt und entdeckt wird. Und ganz egal, was deine Geschichte und deine Vergangenheit ist, dass du weißt, dass dass das Ziel soll Gott sein. Unabhängig, wie lang die Reise ist, unabhängig, was die Vorgeschichte ist, was schon gegangen ist oder noch nicht gegangen ist, aber Gott möchte entdeckt werden. Und für das möchte ich jetzt beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen wunderbaren Sohn Jesus Christus auf die Welt runtergehst, in unsere Welt, in deine und meine Welt. In unsere Welt voller Tränen, voller Scherben, voller Herausforderungen, aber auch voller Freude und Zuversicht. Ich möchte dir danken, bist du ein Gott, der durch Jesus Christus nahbar, erlebbar und spürbar ist und durch deinen Heiligen Geist. Und so bitte ich dich, jeder Einzelne hat eine andere Geschichte. Jeder Einzelne, der den Livestream schaut, hat seine Geschichte. Und ich bitte dich, dass wir wirklich diesen fiesen, inneren, feinen Lügen widerstehen können, die vielleicht irgendwie da etwas rauben. Rauben in der Beziehung mit dir. Rauben am Selbstbewusstsein. Rauben am Selbstwert. Was du hast gemacht, hast du als Königskinder gemacht. Als geliebte, freigesprochene Menschen. Und das wollen wir in Anspruch nehmen. Ganz unabhängig, was vorgefallen ist, ganz unabhängig, was unsere Geschichte ist. Wir wollen in diesen Weihnachten dich ganz neu erleben. Für das gehen wir, für das beten wir, für das wollen wir vorwärts gehen. Danke, bist du so ein wunderbarer Gott und zeigst dir dein grosses Herz und deinen grossen Wunsch, uns Menschen, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nation, dass wir dir näher sind. In der Weihnachtsgeschichte wie in keiner anderen Geschichte fast. Amen. Eine gute Art, immer